Union, der Podcast der Jusos in Hessen.
Wenn die Technik es erlaubt.
Hallo und herzlich willkommen zu Rotton, dem Podcast der hessischen Jusos. Heute nach Wochen wieder mit mir, Nathalie Pavlik, Bezirksvorsitzende der Jusos Hessen Süd. Ich freue mich, heute eine ganz besondere Folge aufnehmen zu dürfen und auch einen ganz besonderen Gast hier bei uns zu haben. Seit Wochen sehen wir Bilder aus Belarus, wie Menschen auf die Straße gehen, um gegen die dortige Regierung, gegen den Diktator Lukaschenko zu demonstrieren. Wir erleben Szenen der Gewaltausbrüche, wo friedliche Demonstrationen niedergeschlagen werden und Menschen verhaftet werden, weil sie an Demonstrationen für ihre Freiheit kämpfen. Olga selber kommt aus Belarus, wohnt seit Oktober 2019 hier in Deutschland und ich freue mich sehr, dass wir uns heute darüber unterhalten können, was eigentlich in Belarus passiert, wie ist das Leben so in einer Diktatur und was können wir tun, um den Menschen und den Demonstrantinnen und Demonstranten in Belarus zu helfen, um sie in ihrem Kampf um Freiheit zu unterstützen. Liebe Olga, schön, dass du da bist.
Hallo, hallo, danke schön für die Einladung. Es ist sehr wichtig, dass man Rücksicht hat und sieht, was jetzt alles gerade in Belarus passiert. Und es ist wichtig für uns, Unterstützung zu fühlen, auch von Europäischer Union.
Ja, Olga, du bist wegen deinem Verlobten nach Deutschland gekommen, oder?
Ja, das stimmt.
Ja, herzlichen Glückwunsch euch schon mal an dieser Stelle. Vielleicht für uns ist das ja so ein bisschen ungewohnt. Also wir wissen zwar, dass Belarus eine Diktatur ist und Lukaschenko der letzte Diktator auf europäischem Boden ist, aber so wirklich was darunter vorstellen, wie sich das Ganze denn tatsächlich in der Lebensrealität der Menschen widerspiegelt, können sich, glaube ich, nur die wenigsten. Vielleicht kannst du uns zu Beginn erzählen, wie ist das denn so, in einer Diktatur zu leben? Wo macht sich das bemerkbar im System, im Alltag? Und wie ist das überhaupt dazu gekommen, dass Belarus quasi die letzte Diktatur auf europäischem Boden ist und dass Lukaschenko schon so lange im Amt ist?
Ja, wir waren ein Teil von Sowjetischer Union, dann wurde es in 1991 aufgelöst. Dann waren wir unabhängiger Staat der Republik Belarus und bis 1994 waren wir unabhängig. Und dann kam ein Kandidat, Alexander Lukaschenko. Er hat viel zu viel gesprochen und Leute haben ihm geglaubt. Und eigentlich, wir hatten nur zwei Amtszeiten. Er durfte nur zweimal kandidieren. Aber dann in 2006 hatten wir ein Referendum. Und seitdem kann eine Person so viel kandidieren, wie man will, sozusagen. Deshalb haben wir jetzt Lukaschenko 26 Jahre in Macht. Und was damals passiert hat, Situation war nicht so einfach. Das Land war, würden wir sagen, arm. Wir waren nicht mehr Teil von großer Staat, Sowjetische Union. Und Leute damals wollten einfach ein starker Mann, die wird alle Probleme auflösen und Land stark regieren. Und dann, es gab dieses Referendum und er hat praktisch viel, viel Macht bekommen. Er konnte regieren, wie lange er will. Auch seine Macht wurde vergrößert. Er kann entscheiden, welche Gesetze werden angenommen. Auch er kann Parlament auflösen und Leute waren natürlich dagegen und mehrere sind verschwunden und bis jetzt kann man nicht sagen, was genau damals passiert ist.
Also es sind Politiker oder wer ist jetzt genau verschwunden?
Ja, Politiker, die Leute waren politisch engagiert, dann Leute, die waren verschiedene Teile von Stadt, zum Beispiel Leute, die hatten Teil in Armee oder so Sicherheitskräfte. Ja, und es ist schon Strategie von Lukaschenko von seitdem, Leute, die politisch stark engagiert sind, verschwinden oder sie werden bedroht und müssen dann fliehen. Mehrere oppositionelle Menschen wohnen jetzt nicht in Belarus, weil sie haben Angst und werden weil sie hatten Angst um Familie und mussten fliehen. Jetzt sehen wir das mit Svetlana Tichanowska. Sie hat Wahlkampf gemacht, durch Stadt gefahren, mit Leuten gesprochen. Und dann, direkt nach dem Wahl, haben wir ein Video gesehen, wo sie gesprochen hat und erzählt, dass leider kann sie nicht in Belarus bleiben. Man wird sie verstehen, wenn man Kinder hat. Und natürlich versteht man, dass sie hatte keine Wahl und musste fliehen. Und jetzt, wenn sie frei ist und in Europäischer Union ist, sie kann mit Politikern in Europa treffen und etwas von außen machen. Natürlich ist es nicht gleich, wie sie in Belarus sein wurde und Menschen unterstützen konnte.
Ja, also weil da einfach auch die Familie bedroht wird, die selber in bedroht wird und da Angst um ihre Sicherheit hat. Ich glaube, das kann man dann schon verstehen. Ja. Das ist ja so ein bisschen alles ein ähnlicher Mechanismus, wie wir jetzt gerade zum Beispiel auch bei der Verfassungsreform das von Putin kennen. Also dass man eigentlich immer die Regelung hatte, dass ein Präsident oder ein Kanzler oder Vorsitz eines Landes, wie auch immer, in welcher Konstellation das ist, auf eine bestimmte Zeit gewählt wird und auch nur bestimmt oft antreten kann. Und dass dieser Mechanismus geändert worden ist, hat ja Putin genauso gemacht, hat ja auch die Verfassung geändert, dass er dann wieder kandidieren kann, wenn quasi zwischendurch jemand anderes an der Macht war. Und so hat das quasi Lukaschenko damals in den 90ern auch gemacht, wie ich das verstehe. Ja. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Okay. Vielleicht nochmal direkt zum politisch-gesellschaftlichen System in Belarus. Gibt es da Parteien, wie arbeiten die Parlamente oder also werden die gewählt? Von wem werden sie gewählt? Wie funktioniert quasi demokratische Mechanismen, die für uns hier in Deutschland selbstverständlich sind? Welche gibt es davon auch in Belarus? Wie funktionieren sie da oder was ist da vielleicht auch anders? Also so, dass man sagen kann, daran sieht man, dass das eine Diktatur ist.
Wir haben sozusagen so präsidentschaftliche Republik. Das heißt, er hat quasi Vollmacht sozusagen. Er nennt Verfassungsgericht, er nennt auch Nationalbank und auch hat Gesetz in Initiative. Dann er hat ein Veto bei Gesetzen und er kann kontrolliert und ernennt auch Premierminister. Wenn wir dann sehen, wie kann Volk etwas dafür machen? Natürlich, wir wählen Präsident, aber wie man dieses Mal gesehen hat, die Wahlen sind nicht frei und werden gefälscht. Deshalb haben wir Lukaschenko schon 26 Jahre und deshalb protestieren Menschen jetzt, weil es war schon klar dieses Mal, es gab verschiedene Initiativen, wie man dann gucken konnte. Wahrscheinlich können wir darüber ein bisschen später sprechen. Und dann können wir auch regieren, teilweise wählen. Es heißt, es ist Nationalversammlung in Belarus. Es gibt zwei Kammern, Repräsentanzkammer und Rat der Republik. Volk darf und kann Vorsitzenden wählen. Auf 4 Jahre macht man das. Aber wie Präsidentwahl wird gefälscht, diese Wahlen werden auch gefälscht. Es ist das gleiche System sozusagen. Und auch wenn ich mich jetzt nicht irre, präsidieren darf auch acht Menschen, acht Vorsitzenden auch für Nationalversammlung wählen. Und wenn er Lust hat, sozusagen, er kann die Regierung auflösen. Deshalb, er hat Vollmacht, kontrolliert alles, und wenn es gibt ein Gesetz gegen ihn, er macht dann dieses suspendives Veto.
Ja, das ist unfassbar viel Macht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also bei uns, es wäre ja genauso, wenn jetzt Angela Merkel sagt, nee, das Gesetz mag ich nicht, das blockiere ich und das wird nicht durchgesetzt. Und im Zweifel löse ich das Parlament oder entlasse Minister oder so. Ja, also das ist unfassbar viel Einfluss.
Ja, man sieht immer in Nachrichten, dass er schreit auf Menschen, die da sitzen und ändert. Es war ein Minister, dann es kommt zweiter Minister und es ist schwierig einfach so im Kopf haben, wer ist jetzt Minister, weil sie sind so oft getauscht und ja.
Weil sie eingesetzt oder abgesetzt werden, je nachdem, wie das Lukaschenko passt.
Ja, und jetzt, wenn man seine Interviews sieht, er sagt jetzt selber, dass ja, ich habe viel zu viel Macht und wenn jemand anderes an Macht kommt, dann wer weiß, was passieren kann. Weil jetzt Menschen kennen mich und sehen, was ich alles mache. Aber wenn noch neue Person kommt und so viel Macht hat, es kann schon gefährlich sein. Es ist schon gefährlich und Diktatur mit Lukaschenko, aber deshalb spricht er jetzt über Reformen. Zweiter Teil von deiner Frage war über Parteien. Es ist auch interessant. Wir haben Parteien, wenn ich mich nicht irre, über 18. Ich würde sagen, sie existieren mehr auf die Papier als in echtem Leben. Eine Woche vorher, es gab auch ein Interview mit Lukaschenko. Er hat selber gesagt, wir haben keine Parteien. Man kann Parteien gründen, aber es ist leicht aufzulösen und liquidieren, wenn sie etwas dagegen haben oder wollen sehr aktiv kandidieren. Und es ist
Das heißt quasi, also ich kenne das, also wir sind ja in Deutschland, die Jusos sind ja auch Teil der SPD, also einer Partei. Und bei uns ist das schon so, dass wir ja auch politische Bildungsarbeit zum Beispiel machen, also Seminare organisieren oder ganz tief in der Gesellschaft verankert sind, also im Vereinsleben stattfinden, bei Festen, wenn es welche gibt, auf kommunaler Ebene mitwirken, bei Wahlen aktiv Wahlkampf gemacht wird, Informationen verteilt werden. Machen das die Parteien in Belarus auch oder nicht? Also wie funktioniert das quasi so im Alltag jetzt nicht nur, dass die quasi im Parlament vertreten sind, sondern wie ist das Parteileben im Alltag? Das würde mich auch noch interessieren, falls du dazu was sagen kannst.
Man kann sagen, dass Leute in Belarus sind unparteiisch und nicht bevor dieser Wahl haben nicht so viele Menschen sich für Politik interessiert und überhaupt zur Wahl gegangen, weil man dachte, okay, nichts ändert, Lukaschenko wird weiter regieren, wahrscheinlich bis er stirbt, passiert nichts im Land. Deshalb, es gibt nicht so viele Initiativen, es gibt, wenn man so mit Jusos vergleicht, es gibt belarussische staatliche Union für jüngere Menschen, aber es sind keine so politische Organisationen. Mhm. Sie machen so, gehen zu Veteranen, die haben Teil im Krieg genommen und gekämpft oder machen verschiedene Feste, aber über Politik spricht man eigentlich nie so viel.
Mhm. Ja. Genau, und wie vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir so ein bisschen weitergehen zu der aktuellen politischen Situation, wie äußert sich denn im Alltag also Diktatur. Es wurde jetzt im Fernsehen zum Beispiel ganz viel von Staatsbetrieben, also dass die Wirtschaft eben immer noch staatlich organisiert wird. Gibt es auch irgendwie persönliche Freiheitseinschränkungen für die Menschen, die jetzt über diese politische Ebene hinausgehen? Also, ich weiß es nicht, man kennt ja so Diktaturen, so man, du darfst gar nichts mehr sagen oder irgendwie Facebook wird blockiert oder sowas. Das Gefühl hatte man ja zumindest, bevor es zu diesen Ausschreitungen oder politischen Konflikten gekommen ist, in Belarus jetzt weniger als wie von Staaten wie den Iran zum Beispiel oder sowas, wo dann wirklich, wenn Frauen ihr Kopftuch absetzen, verhaftet werden oder sowas und mit ihrem Leben bedroht sind. Also wie äußert sich quasi das im normalen Lebensalltag der Menschen, dass sie in einer Diktatur leben in dem Fall?
Ja, man hat einfach Angst, dass man kann Arbeit verlieren. Es geht natürlich, wenn man in staatlicher Organisation arbeitet oder in staatlicher Universität studiert zum Beispiel. Wenn man so eigene private Firma hat, dann es kann auch geschlossen werden, weil kommen verschiedene Organisationen, überprüfen alles Mögliche und sie werden bestimmt etwas finden, einen Grund, um das Geschäft zum Beispiel zu schließen. Von persönlicher Erfahrung, wenn man in eine Schule lernt und dann später vielleicht zur Universität geht, sie sagen, okay, wenn sie keinen Teil in dieser belarussischen Organisation für Jugendliche teilnehmen, die so pro dieses System ist, dann Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Platz in Universität bekommen, ist niedriger. Es ist schon ein bisschen bescheuert. Ich meine, wenn ich möchte keinen Teil nehmen, wieso muss ich das machen, nur um einen Platz in Universität zu bekommen? Dann, man hat natürlich Angst, wenn man in staatlicher Organisation arbeitet, jetzt, wie du gesagt hast, in so diese Fabriken und so weiter und so fort. Sie werden bedroht, dass sie werden keinen Lohn bekommen, dass sie Arbeit verlieren. Und wenn du einen Beruf hast, wenn du nur in staatlicher Organisation arbeiten kannst, dann quasi findest du keine Arbeit in diesem Bereich. Dann musst du umlernen oder fliehen oder etwas anderes machen. Und wenn du schon Familie hast und Kinder und ein Haus oder Auto gekauft hast, ist es nicht so einfach. Dann nicht persönlich wird jemand gedrückt, nicht nur persönlich werden Menschen gedrückt, auch Familien. Wie man gesehen hat oder gehört hat, wären Wahlen und auch wenn diese Demonstrationen kommen, meistens am Ende des Wochen. Internet wird ausgemacht oder es funktioniert nicht so gut. Und zum Beispiel direkt nach dem Wahl am 9. August konnte ich nicht meine Familie erreichen. Du weißt nicht, was da passiert. Dann am Fernseher, sie zeigen nur, wie stark wir sind, wie viel wir produzieren, dass Leute, die teilnehmen, protestieren. Sie sind entweder Alkoholiker oder nehmen Drogen oder Prostitution machen. Dann hörte man oft von Lukaschenko so homophobische Äußerungen. Er sagte, dass unsere Verfassung ist nicht für eine Frau gemacht oder so. Ja.
Oh je. Ja, das ist ja eine Mischung, also da merkt man erstmal, wie glücklich wir hier in Deutschland auch sind, ein Stück weit. Es ist ja eine Mischung aus einer wirtschaftlichen Repression und Abhängigkeit, aus der Bildung, hast du gerade gesagt, bis hin einfach einer völligen Auslieferung gegenüber von einem Machthaber. Das ist schon verrückt, wie sehr das sich auch in den Alltag hinein eben auswirkt. Und ich glaube, das ist für viele von uns hier in Deutschland so ein bisschen schwer vorzustellen, was das eigentlich bedeutet, in einer Diktatur zu leben. Von daher vielen, vielen Dank für den Einblick auf jeden Fall. Du hast gesagt, das Internet war down oder man die Medien sind halt eben staatlich. Die es ist ja schon so, dass die Ausschreitungen und oder die Demonstrationen und die Gewalt, die jetzt auch nach der Wahl sich entwickelt hat, ja schon auch durchaus eine Vorgeschichte haben. Vielleicht, um das zu verstehen, wie das zu diesen Entwicklungen gekommen ist, was ist denn bei diesen Wahlen oder auch vor den Wahlen im Vorwahlkampf anders gewesen als bei den früheren Wahlen? Und wieso ist die Opposition quasi gerade dieses Mal so viel stärker?
Erstens, Corona hat gewirkt, weil es war sogar in deutscher Fernsehen, dieser kleine Ausschnitt mit Interview mit Lukaschenko, wie er gesagt hat, sehen Sie hier Corona fliegen? Es gibt keine Corona, wenn Sie dass wir es nicht hier sehen, dass dann existiert es nicht. Man muss einfach zur Sauna gehen oder ins Feld gehen und mit Traktor arbeiten und dann kann man nicht sich mit Corona anstecken.
Ich erinnere mich, dass er gesagt hat, Corona gibt's nicht, oder?
es war schon erster Unterschied und Leute haben schon verstanden, dass da etwas schief geht und dass man schon verrückt wird. Dann beim Unterschriften sammeln konnte man schon merken, dass früher war so nicht, dass so viele Menschen gekommen sind, um Unterschrift zu geben für alternative Kandidaten.
Ach so, die sammeln dann quasi, um bei der Wahl antreten zu können, muss man Unterschriften sammeln, also ist ja bei uns ähnlich so bei Parteien.
Ja, bestimmt. Man muss bestimmte Zahl von Unterschriften wählen, dann darf man kandidieren. Natürlich werden sie noch überprüfen, dass alles stimmt und so weiter und so fort, und nur dann werden sie als offizielle Kandidaten registriert.
Ach so, das heißt, sie können nicht einfach sagen, ja, okay, ich möchte kandidieren. Okay.
Ja, also sie sagen das, aber dann müssen sie noch Unterschriften sammeln.
Okay, verstehe, ja.
Und dann, Leute sind einfach müde von dieser Politik und für Lukaschenko für alle 26 Jahre und was alles im Land passiert. Und neue Generation ist jetzt gewachsen. Jüngere Menschen, die so mehr pro-europäisch sind, die offen sind, die kreative Ideen haben. Und sie sind einfach nicht mit Lukaschenko zufrieden. Deshalb ist schon noch dazu, wieso ist jetzt stärker? Es gibt mehr Unterstützung, es gibt mehrere Umfragen. Wer hat Lukaschenko unterstützt? Wer hat Tichanowska unterstützt? Und es gibt keine so klare Teil von Gesellschaft, die klar Lukaschenko unterstützt. Früher war es Leute, die in Dörfern wohnen oder die niedrige Ausbildung haben, aber jetzt Leute wurden erwacht von Opposition. Leute haben Hoffnung bekommen, dass etwas endlich ändern kann. Und Lukaschenko hat Frau überschätzt sozusagen, weil erst Mann von Tichanowska wollte kandidieren und hat Unterschriften gesammelt, aber konnte nicht kandidieren. Er wurde verhaftet. Dann
wegen was wurde er verhaftet? Weißt du das?
Sie sagen, dass er hat, wie sagt man, so sich geäußert, dass Menschen sollen auf die Straßen gehen und Macht stürzen.
Und das war quasi ein Aufruf zur Gewalt oder so. Okay.
Und deshalb hat Svetlana Tichanowska entschieden, sich zu kandidieren, damit sie etwas wirken kann, dass ihrer Mann wird freigelöst. Und Lukaschenko, ich glaube, er hat keine Drohnen gesehen, dass eine Frau kann etwas machen. Und dann, wenn starke Kandidat Viktor Babariko wurde auch verhaftet. Es wurde gesagt, dass er hat irgendwelche Probleme. Wie war das? So Korruptionsgeld genommen und so in der Richtung. Er wurde auch verhaftet und dritter starke Kandidat Valery Tsipkala musste auch fliehen. Auf jeden Fall würden sie etwas finden, um ihn auch zu verhaften. Und dann?
Ja, das ist ja Wahnsinn, dass du bei allen politischen Gegnern, die kommen dann einfach ins Gefängnis.
Mit ja, das,
sämtlichen Begründungen,
dass sie einfach keine Drohungen sind mehr für Lukaschenko. Deshalb, es gibt keine Parteien oder keine starke Parteien. Er will einfach nicht, dass jemand es kommt und bildet sich eine starke Leader, eine starke Person, die man folgen kann. Ja, dann haben drei Frauen, Svetlana Tichanowskaja, Leiterin von Viktor Babariko Stab oder Team, zusammen mit Tichanowskaja gekommen und auch Frau von Valerie Tsipkala, Veronika Tsipkala. Sie haben quasi zusammen ein Team gebildet und sie haben gesagt, wir haben nur drei Fragen. Erstens, wir wollen, dass Tichanowskaja gewinnt. Nachdem wird sie freie Wahlen machen, dass alle Kandidaten können kandidieren und haben eine Chance zu gewinnen, sozusagen. Dann, sie wollten alle politische Gefangene freilassen und drittes war zu bestrafen Leute, die haben Menschen geprügelt, die haben Teil in dieser Fälschungen genommen.
Also die Frauen haben sich quasi zusammengetan, um Verantwortung zu übernehmen, weil Männer verhaftet worden sind und weil sie gesagt haben, jetzt müssen wir und übernehmen jetzt auch die Verantwortung. Und die haben sich dann quasi auf Svetlana Tichanowskaja geeinigt, dass sie quasi
Ja, das war auch ein großer Unterschied, weil früher wir hatten einzelne Kandidaten und wenn man für sich kämpft, es ist leichter für Macht einfach einzeln nehmen und verhaften oder drohen und fliehen lassen. Und jetzt, wenn sie waren zu dritt, sie waren einfach stark, sie konnten kämpfen, sie konnten durch den Land gehen, Menschen motivieren und deshalb belarussische Volk ist erwacht und sie haben echt geglaubt, dass diesmal kann man etwas ändern.
Also Macht zusammengeführt, politische Parteien, also politische Bewegungen haben sich zusammengetan, um gemeinsam noch mächtiger aufzutreten. Und dann kam die Wahl, die genau so quasi von den Ergebnissen her verkündet worden ist oder behandelt worden ist, wie auch die Wahlen zuvor, nämlich dass Lukaschenko mit 80-90% oder wie viel war das, gewonnen hat angeblich.
Ja, wurde 80 ungefähr, ja.
Und genau, und dann gesagt worden ist, der ist Präsident, er wurde als Präsident verkündet, als derjenige, der gewählt ist. Und genau, Svetlana Tichanowskaja ist dann nach Litauen oder Lettland?
Litauen. Litauen, ja.
Litauen, genau. Geflohen,
ja,
oder?
Ja, geflohen.
Und dann ist aber diesmal was anderes passiert, nämlich, dass eben viele nicht geglaubt haben, dass die Ergebnisse stimmen und auch einzelne Wahllokale, das habe ich mitbekommen, andere, also quasi ihre Ergebnisse selbst verkündet haben, wo ganz klar hervorging, dass Tichanowskaja eben die Wahl gewonnen hat, ganz deutlich. Genau, also so, dass da auch eine Gegenbewegung da war, zu sagen, nein, das sind gefälschte Ergebnisse, die auch sehr, sehr stark
waren. Ja, man muss noch dazu sagen, es gab verschiedene Initiativen. Wie kann man wenigstens selbst rausfinden, wie viele Menschen für Lukaschenko, wie viele Menschen Lukaschenko wählen oder wie viele Menschen Tichanowskaja unterstützen. Und das war auch anders diesmal. Es gibt eine Plattform, wo man sich registrieren konnte.
Wie heißt die?
Golas, die heißt so Stimme. Okay. Die Idee war, sich da zu registrieren und dann am Wahltag Wahlzettel zu fotografieren. Mit die abgestimmte Wahlzettel fotografieren und an diese Plattform zu laden, damit Menschen selber zählen können, wie viel Prozent war es für Lukaschenko, wie viel war es für andere Kandidaten und für Svetlana Tichanowskaja, weil wenn wann gefälscht werden, kann man nie die Wahrheit rausfinden. Man durfte nicht Exit-Polls in Land machen. Sie wurden in Ausland gemacht, neben Botschaften. Da konnte man das machen, wie man ungefähr in Deutschland macht. Einfach Leute fragt, wem haben sie gewählt. Es war auch diesmal anders. Und sie haben festgestellt, nach dieser Zettel, die bekommen haben, dass Lukaschenko auf gar keinen Fall konnte 81% haben und auch es konnte nicht sein, dass Tichanowskaja konnte nur so 10% oder so bekommen. Weil auf mehreren Wahllokalen, es war so, dass es gab mehrere als 100% Wahlbeteiligung. Und ja, es
was ja schon mal nicht geht, ja.
Ja. Und auch, wenn es war Vorwahl, so es gab ein paar Tage, wenn man ein bisschen früher wählen konnte. Es gab Menschen, die haben versucht zu zählen, wie viele Menschen gekommen haben, um zu wählen und wie viele Menschen auf dem Papier gewählt haben. Sie haben gesagt manchmal, 24 Leute sind in dieser Wahlhalle gekommen, um zu wählen. Aber am Ende des Tages, es war geschrieben 200. Es war schon klar, dass es wurde gefälscht und wie du gesagt hast, Leute sind einzeln zu Wahllokal gekommen und gewartet, was für Ergebnisse gibt. Bei manchen, wo Leute haben entschieden, Wahrheit zu zeigen, man konnte sehen, dass da klar Tichanowskaja gewonnen hat. Bei manchen, sie haben gar keinen Zettel gehängt und einfach geflohen mit diesen Spezialtruppen. Ja, und ich weiß nicht, ob es fake war oder richtig. Es gab ein Video im Internet, wie man Wahlzettel einfach gebrannt hat, damit man kann nicht sehen, wie viele Menschen haben für welcher Kandidat gewählt.
Also wir haben ja quasi jetzt auch so das Internet, was eine ganz, ganz wichtige Rolle auch jetzt auch nicht nur jetzt, sondern auch generell in dem Aufsteigen der Opposition bei den Demonstrationen in Belarus eine wichtige Rolle spielt. Also zwischen den also sozialen Medien oder das Internet als Alternative zu den Staatsmedien, also wo eine andere Öffentlichkeit, eine kritischere Öffentlichkeit, eine eine oppositionelle Öffentlichkeit da ist und dort politisiert. Wir haben aber auch, wie gesagt, bei den Wahlen, du hast jetzt diese Plattform erwähnt, eben auch ganz klar Menschen, die sagen, ja, da machen wir das so transparent, dass wir eben auf einer Plattform angeben, wen wir wählen würden. Und da waren die Ergebnisse schon ganz deutlich gegen Lukaschenko, so wie ich das jetzt verstehe. Okay, und dann genau, und danach gab es die Wahl, wo Lukaschenko sich zum Präsidenten erklärt hat. Und dann sind die Proteste losgegangen, also auch nochmal ganz stark. Und die wurden, das war ja schon in der Vergangenheit so, da gab es ja auch schon Proteste in Belarus. Aber diesmal haben die sich nicht quasi unterschlagen lassen oder unterkriegen lassen, also durch die Gewalt der Polizei oder ja durch Verhaftungen, ganz starke Repression, weil da auch wieder Frauen beteiligt waren. Also Frauen, ich habe Bilder gesehen von Frauen, die demonstriert haben und Blumen an die Sicherheitskräfte verteilt haben. Also Mitarbeiter der Staatsbetriebe, die gestreikt haben. Das ist ja auch schon sehr besonders, dass die sagen, nee, wir legen jetzt die Arbeit nieder, um quasi an den Demonstrationen teilzunehmen. Man hat Journalisten gehabt, die beim Staatsfernsehen oder den Staatsmedien gearbeitet haben und dann die Seiten gewechselt haben. Lehrer, also eine ganz starke Zivilgesellschaft, die sich jetzt auch zusammengetan hat, um eben gegen diesen Wahlbetrug und gegen Lukaschenko da auch nochmal auf die Straße zu gehen. Und die demonstrieren ja jetzt schon seit einigen Wochen. Es gab auch schon ein paar Veränderungen. Also zum Beispiel hat diese Woche das Europäische Parlament Tichanowskaja als gewählte Kandidatin anerkannt. Zum Beispiel aber auch Richtung Russland. Also es ist ja in den Medien hochgekocht, dass Gelder oder Unterstützung seitens Russlands für das Lukaschenko-Regime geben wird oder gibt. Warum hat Russland denn so eine starke Rolle in diesem, in diesen Auseinandersetzungen, die Belarus betreffen? Und warum unterstützt Putin vielleicht auch das Lukaschenko-Regime? Wie sind da überhaupt die Beziehungen zu Russland, zwischen Belarus und Russland?
Ja, es ist auch ganz interessant, weil wir haben so eine Union mit Russland. Die Idee von 90er war so, dass wir wollten gleiche Währung haben und gleiche so politische System und auch so Gericht. Dazu ist nicht gekommen. Wir haben einfach so gute Beziehungen, auch unterstützen einander, und Russland ist schon ein sehr wichtiger Partner. Sie kaufen ganz viel. Wir exportieren viel in Russland und sind auch abhängig von Russland mit Erdöl und Gas. Ja, und wie man in Lukaschenkos Interviews sieht, er sagt immer, unser großer Bruder, sie unterstützen uns, und wir haben auch immer so Übungen zusammen, unsere Armeen kommen zusammen zu Belarus und üben, und belarussische Armee kommen dann zu Russland, und für Russland, wir sind so quasi so Bufferland zwischen Europäischer Union und auch Russland.
Also auch wirtschaftliche Beziehungen, quasi, ja, eine ganz starke Machtdemonstration. Ganz stark. Wir hängen zusammen, unsere Armeen hängen zusammen an den Grenzen Europas quasi. Okay, also das heißt, die Verflechtung dieser Beziehung ist schon sehr, sehr eng und sehr, sehr stark. Okay, es gibt ja aber auch noch zum Beispiel Diskussionen, dass wenn quasi die Opposition in Belarus siegen würde und wirklich einen Machtwechsel voranbringen würde und das wirklich alles funktionieren würde, dass dann eben auch die Menschen oder die Opposition in Russland stärker werden kann und da eben auch innerpolitische Konflikte entstehen können, die auch Putins Macht natürlich gefährden würden, und dass er eben auch die Sorge davor ist, wenn die Demonstration und der Freiheitskampf in Belarus quasi funktionieren, dass das auch noch überschwappen kann auf Russland. Dazu habe ich meinen Artikel gelesen, den fand ich sehr, sehr interessant, weswegen Putin natürlich ein Interesse daran hat, Lukaschenko an der Macht zu haben, weil er da auch sich sicher sein kann, dass die Zusammenarbeit weiterhin funktioniert und die Abhängigkeit weiterhin funktioniert.
Ja, es ist einfacher für Russland, weil sie kennen Lukaschenko schon, was er kann, und haben so schon lange Beziehungen sozusagen. Und wenn ein neuer Kandidat kommt, dann müssen sie diese Beziehungen quasi neu bilden. Und natürlich, es wäre besser für Russland, jemand so pro-russisch. Aber wer weiß, wie es jetzt geht. Und natürlich, ich habe auch schon oft gelesen, dass sie haben Angst, wenn jetzt etwas ändert im politischen System in Belarus und Lukaschenko wird nicht mehr regieren, dann wird es russische Menschen ermutigen, auch stärker protestieren und auf die Straßen kommen.
Und da gibt's aber auch noch ein Gegenargument auf der anderen Seite, also quasi die genutzt werden von Putin, um zu sagen, wir müssen Lukaschenko, oder nicht Putin persönlich, sondern auch so dieser einfach der russischen Politik, um zu sagen, wir müssen Lukaschenko unterstützen, um quasi diese Auseinandersetzung, wie wir sie in der Ukraine haben oder gehabt hatten, auch kriegerische Auseinandersetzung, wo das wirklich zu massiver Gewalt und vielen Toten geführt hat, müssen wir verhindern. Und diese Stimmen gibt es ja auch zum Beispiel innerhalb Europas oder in der europäischen Politik, die sagen, aus Belarus darf quasi nicht die zweite Ukraine werden. Wie siehst du das oder gibt es aus deiner Sicht Unterschiede, die gewaltig sind, weswegen das in Belarus eben anders ist als in der Ukraine? Und wie gehst du mit diesem Argument um?
Ich würde sagen, dass die Situation ist anders wie damals in der Ukraine. Erstens, unser Land ist ein bisschen kleiner und wir haben nicht zwei Seiten sozusagen pro-russisch und stark so für ukrainische Sprache und so weiter und so fort, so sehr nationalistisch. Unser zweiter Staatssprache ist Russisch. Wir waren Teil von Sowjetischer Union, haben gute Beziehungen mit Russland, wenn man das sagen kann. Und im Vergleich, unsere Proteste sind friedlich. Wie man sieht, es gibt keine Barrikaden, Leute nehmen keine Waffen mit und man sieht Frauen, die mit Blumen auf die Straßen gehen. Man konnte schon viele Bilder sehen, wenn Leute wollen auf einer Bank stehen, sie ausziehen Schuhe, sammeln Müll zusammen. Es war so, dass direkt nach dem Wahl sie hatten Angst, dass Leute werden Barrikade bauen und so weiter und so fort. Man konnte Videos sehen, wie sie haben alle Bänke und auch so Mülleimer gesammelt in Mitte des Staates und auch irgendwo gebracht, und Leute haben einfach Mülltüten selber gebracht, Müll gesammelt. Das ist ganz friedlicher Streik, und wir wollen einfach, dass etwas ändert. Lukaschenko wird nicht mehr unser Präsident, und alle diese Aggressivität und Schießerei wurde nur von Staat gekommen, von diesen Spezialtruppen. Am ersten Tag nach dem Wahl, sie haben mit Gewehr geschossen, ich weiß nicht, wie sie genau heißen, so diese Lichtgeräusch, Granaten oder keine Ahnung, benutzt.
Molotow-Cocktails, oder meinst du was anderes?
Nee, dieser, weißt du, diese Gewehr, man schießt sie auf Menschen und sie machen Geräusch und da auch Licht.
Okay.
Aber nicht Menschen wurden das gemacht, sondern diese speziellen Truppen und Soldaten. Mhm. Und es gibt so kleine Memorial jetzt in Minsk. Mhm. Sie haben gesagt, es war ein Mann, er wollte schießen oder wollte so quasi etwas wie Molotow-Cocktail schmeißen. Und sie haben gesagt, er ist selber schuld, deshalb ist er gestorben. Aber später hat man ein Video gefunden. Er hatte nur am Hoch gemacht, und sie haben auf ihn geschossen oder diese Granate auf ihn geworfen.
Oh, schrecklich.
Deshalb alle so Macht und Aggressivität kommen nur von Regierungen, von dieser Spezialtruppen OMON und von Army. Und auch jetzt, auch dazu, welche Unterschied gibt's mit früheren Wahlkämpfern und jetzt. Früher hat Minsk Hauptstadt am meisten protestiert, und diesmal kleinere Städte haben auch protestiert. Da wurden auch mehrere Menschen verhaftet und festgenommen und geprügelt. Und wieso haben mehr und mehr Menschen auf die Straßen gekommen? Wieso jetzt nehmen Frauen teil? Nachdem es gab so viel Gewalt und man konnte sehen in ein paar Tagen, wie geprügelt Menschen von Gefängnis kommen, man konnte einfach das nicht verstehen, wie das in der Mitte Europas passieren kann. Und Leute haben gesagt, wir kämpfen jetzt bis Ende, weil jetzt wird es nur schlimmer und schlimmer.
Hm. Ja, es ist ja auch schrecklich, und jemand, der so gegen das eigene Volk vorgeht, so eine Gewalt anwendet, der sollte definitiv nicht Repräsentant des Volkes sein oder überhaupt Staatsmacht erhalten.
Jetzt konnte ich noch erinnern über Russland. Es war so, dass zum Beispiel Menschen von staatlicher Fernsehen haben gesagt, wir wollen das nicht mehr, wir werden nicht mehr arbeiten. Und es war so, dass wir haben von Russland Unterstützung bekommen. Russische Journalisten sind gekommen, um zu helfen, diese Reportagen zu machen. Und man konnte das merken. Wir haben linguistische Unterschiede. Ja, wir sprechen auch Russisch, aber es gibt schon Unterschied, zum Beispiel, wie man Belarus sagt. In Russland sagt man so Belarusia, etwas wie man früher Belarus in sowjetischen Zeiten genannt. Belarusse hassen das. Es ist Belarus, nicht Belarusia. Und wenn du siehst, dass in staatlicher Fernsehen kommt dieser Name, Leute haben schon verstanden, dass da etwas schief geht. Und es war schon festgestellt, dass sie wurden höhere Löhne bekommen als belarussische Menschen, die da gearbeitet haben, und dann diese alle unterstützen, wenn Putin sagt, ja, wenn man braucht, wir werden auch militärische Hilfe schicken. Es ist auch, belarussische Menschen haben so gute Beziehungen mit Russland, aber wenn man sieht, dass man so hilft, dass wir können nicht unsere Unabhängigkeit bekommen, das kann schon Beziehungen mit Russland ändern, und da kann so passieren, dass wie in Ukraine, dass sie hassen Russisch und wollen nicht mit Russland jetzt etwas zu tun haben.
Das ist vielleicht ein guter Hinweis, dass eben die Proteste oder der Großteil der Demonstrationen eben nicht gegen Russland ist, sondern gegen den eigenen Machthaber. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis, den du gerade gegeben hast. Und das kann sich natürlich verändern, je nachdem, wie Russland sich auch an der Stelle verhält. Aber primär geht das gegen Lukaschenko und für die Freiheit im eigenen Land. Eine große Rolle bei eben den gesamten Auseinandersetzungen spielt die Europäische Union. Wir haben auch auch sehr viel darüber gesprochen privat, was Europa tun kann, und eine wichtige Rolle, die auch deutlich geworden ist für die Europäische Union, ist eben auch zu vermitteln, einen Dialog herzustellen, dass Opposition und Lukaschenko-Regime sich aufeinander zubewegen, dass versucht wird, quasi eine Lösung zu finden. Natürlich aber auch nicht nur irgendwie einen Dialog herzustellen und versuchen, das ist das Wichtigste, glaube ich, schon da Frieden zu schaffen oder irgendwie eine Entschärfung der Situation. Aber natürlich auch deutlich zu sagen, dass es nicht geht, dass Demonstrantinnen verhaftet, geschlagen, gefoltert werden, dass wir das nicht dulden auf europäischem Boden, dass ein Machthaber meint, seine volle Macht auch gegen das eigene Volk zu missbrauchen, Wahlen zu fälschen und so weiter. Da braucht es auch eine deutliche Stimme in der Europäischen Union und seitens der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Was erwartest du vielleicht an der Stelle von Europa? Oder was kann Europa aus deiner Sicht noch mehr tun für die Menschen in Belarus, für eine Entschärfung des Konfliktes, dafür, dass eben diese Kämpfe oder diese Auseinandersetzungen, die seit Wochen da stattfinden, nicht umsonst gewesen sind, sondern da auch Veränderungen passiert oder Veränderungen stattfindet in diesem Land?
Ich denke, es ist schon ganz wichtig, Lukaschenko nicht als legitimer Präsident anerkennen und mit ihm dann gar keine Beziehungen haben. Damit kann man echt Europäische Union, belarussische Volk unterstützen, die jetzt stark gegen Lukaschenko kämpft und seine Macht. Und ich weiß, dass sie wollen jetzt Sanktionen gegen Lukaschenko und so regieren machen. Das ist auch wichtig, dass sie sehen, dass Europäische Union ist dagegen. Und noch, es wäre wichtig, keine Beziehungen haben, nicht nur politische, sondern so ökonomische Beziehungen mit Belarus und auch mit Russland, weil Russland jetzt unterstützt ganz stark Belarus und unterstützt ganz stark dieses Regime. Und ich hoffe nicht, aber es gibt kleine Möglichkeiten, dass es kann so passieren, wie es in Ukraine passiert. Sie haben einfach Krim annektiert. Es ist hier ein bisschen schwieriger, weil es ist ganzes Land, nicht ein Teil des Landes. Aber man braucht hier auch Unterstützung, nicht mit Belarus, mit dieser Regierung keine Beziehungen mehr haben und zu zeigen, wir wollen keinen Deal, keine Beziehungen mit einem Diktator machen, sondern auch mit Menschen, die belarussische Regierung, diktatorische Regierung unterstützen. Natürlich ist es schwierig, aber es würde helfen.
Ja, auf jeden Fall, dass Europa deutlich macht, wir stehen an der Seite der Menschen, die für Freiheit kämpfen und wir machen eben keine Geschäfte mit Diktatoren.
Ja.
Wenn du jetzt, wir machen ja auch so ein bisschen in die Zukunft blicken unsererseits immer gerne bei den Jusos so und machen uns Gedanken, was passieren muss. Wenn du jetzt vorstellst, unabhängig der tatsächlichen Ist-Lage, du hättest alle Macht der Welt für einen Tag. Was würdest du direkt umsetzen wollen und welche Schritte würdest du quasi ja direkt in deiner Macht umsetzen, damit es ja besser wird in Belarus für die Menschen da und für dich selber vielleicht auch?
Ja, ich denke, man muss dieses politische System ändern, weil jetzt Präsident quasi ganzes Macht hat und kann machen alles, was er wird. Er hat Macht über Regieren, über Armee, über Gericht auch. Das soll nicht sein. Das muss man ändern, dass wir echter Parlament haben, die auch Macht hat, nicht nur Präsident Macht hat. Und das Amtszeit ist begrenzt. Das eine Person kann nicht ewig regieren. Ich meine, es ist nicht Ende des Weltes, wenn Volk andere Präsident hat. Und jetzt wir haben einen Präsident und Leute schon denken, wenn Belarus nicht an der Macht ist, Land wird auseinander zerfallen oder so. So weißt du, so ältere Menschen, die denken, ja, ein neuer Person kommt und dann er hat keine Erfahrung oder so, was kann man machen? Lukaschenko jetzt so viele Jahre an Macht, aber wie man sieht, Belarus nicht reicher Land, ja nicht so stark in ökonomischer Bereich, deshalb ich glaube schon genug. Wir müssen unser politisches System ändern, das Volk echt Stimme hat und hat Wirkung auf das System, dass man Wahlen nicht fälschen kann und auch politisch sich engagieren kann und damit keine Arbeit verliert und wird nicht bedroht.
Ja. Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort und auch ein sehr gutes Schlusswort auf jeden Fall. Liebe Olga, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war für mich besonders lehrreich. Das war jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt quasi mehr von dir gelernt. Und du hast uns, glaube ich, an ziemlich vielen Stellen deutlich gemacht, worauf das gerade in Belarus ankommt und weswegen wir in der Situation sind, wo wir sind. Und dass dieser Protest eben doch sich auch unterscheidet von den früheren, weil Digitalisierung ihre Wirkung hatte, weil Frauen eine ganz, ganz starke Rolle bei den Protesten mitspielen und gesagt haben, wir übernehmen jetzt Verantwortung und sorgen dafür, dass es Veränderungen gibt, weil viele Menschen aus der Zivilgesellschaft bereit sind, ihre Arbeit niederzulegen, die Seiten zu wechseln und mitzumachen bei den Protesten. Und die Menschen, die da für Freiheit auf die Straße gehen, die blicken zu Europa und gucken da auch, was Europa macht. Und ich glaube, dass es enorm wichtig ist, und das hast du auch an vielen Stellen betont, dass Europa sich ganz klar an die Seite der Bevölkerung positioniert und da deutlich macht, mit Diktatoren machen wir keine Geschäfte und wir tun alles, um eben die Menschen in Belarus zu schützen und zu unterstützen. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht sehen wir uns an der einen oder anderen Stelle politisch wieder. Ja, als nächstes wird bei uns dann wieder René eine Folge aufnehmen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, worum es gehen wird, aber es wird bestimmt spannend. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein zu Rotton und bis bald.
Ja, vielen Dank. Ja.